Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Herzlich willkommen zum Podcast Mitmensch vom Evangelischen Medienhaus in Bayern. Ich bin Elke Zimmermann und heute zu Besuch in Oberbayern am Tegernsee im Schreibrefugium von der sehr bekannten Schriftstellerin Tanja Kinkel. Danke, dass ich da sein darf. Grüß Gott.
Willkommen, Frau Zimmermann.
Wobei störe ich Sie denn gerade?
Ich schreibe an einem neuen Roman für Erwachsene, sollte ich sagen, denn gerade ist mein Roman für Kinder schon erschienen. Und der wird im April nächsten Jahres erscheinen. Also habe ich das, wie man auf Neudeutsch sagt, Deadline-Problem und eine Manuskriptabgabe Ende September, die ich unbedingt einhalten möchte und bin sehr, 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 sehr drin im Geschehen meines Romans.
Verraten dürfen Sie aber noch nichts.
Nein, eigentlich nicht. Es wird wieder ein historischer.
Ich bin Elke Zimmermann und heute zu Gast bei Tanja Kinkel im Schreibrefugium. Frau Kinkel, ein Jugendbuch von Ihnen ist ja schon erschienen. Sie arbeiten gerade am nächsten Historienroman. Und ganz frisch ist jetzt von Ihnen »Wir sind alle Noah« erschienen. Ein Buch, das völlig aus der Reihe fällt, denn es ist ein Appell. Warum?
Nun, es ist das, was uns allen auf den Nägeln brennt, denke ich mal zumindest, wenn wir uns Gedanken über die Zeit, über die nächsten 5 Minuten hinweg machen. Was wird aus unserer Umwelt? Und darunter verstehe ich sowohl die Pflanzen, aber auch unsere Tiere. Es ist etwas, was ich denke, was wirklich große Mühe benötigt, um es noch weiter zu leugnen, dass wir in einem Zustand leben, wo wir die Welt für unsere Kinder und Kindeskinder leider eben nicht erhalten, sondern derzeit noch viel zu viel zu tun, um sie zu zerstören.
Und was hat da Noah damit zu tun?
Die Geschichte von der Sintflut ist ja eine der ältesten und erschütterndsten Passagen in der Bibel, die gleichzeitig leider nur dieser Tage allzu gut als das Bild taugt für das, was uns bevorsteht. Als ich ein Kind war und die Geschichte von der Sintflut in der Grundschule hörte, gab es genau einen Jungen, der das Ganze ernst nahm und in Tränen ausbrach bei der Vorstellung von einer Sintflut, und der Rest von uns konnte sich das absolut nicht vorstellen. Einige der Kinder waren belustigt. Sintflut war etwas absolut Abstraktes für Kinder. Heute hat es nichts mehr Abstraktes, weil wir alle paar Jahre eine sogenannte Jahrhundertflut haben, die Häuser zerstört, die Menschen umbringt, der man sich stellen muss.
Und die an Orten auch stattfindet, wo man es nicht gewöhnt
so
ist.
So ist es. Das sind dann keine Nachrichten, die vielleicht nur 2 Minuten lang im Fernsehen abends zu sehen sind, sondern das kann eben in der eigenen Umgebung jetzt passieren.
Also die Geschichte hat Aktualität gewonnen. Am Ende der Noah-Geschichte steht ja der Regenbogen. Das ist ja auch immer das, worauf man besonders gerne hinweist, das Zeichen der Hoffnung und das Zeichen des neuen Bundes. Und den haben Sie ja noch mal ganz genau nachgelesen und dem noch mal nachgespürt.
So ist es. Als seinerzeit bei dem Ökumenischen Kirchentag wurde uns ja all dieses Zitat aus Genesis gegeben, und jeder von den Vortragenden hatte damals eben die Aufgabe, für sich selbst eine Interpretation davon zu finden. Und ich habe aus diesem Anlass eben auch zum ersten Mal seit Jahren damals diese Stelle nochmal genau nachgelesen. Und woran ich mich vorher nicht erinnert hatte, sondern erst damals 2010 war, wiederentdeckt hatte für mich, war eben, dass dieser Bund nicht nur zwischen Gott und den Menschen geschlossen wird, sondern zwischen Gott und allem lebenden Fleisch, wie es heißt, also auch mit Gott und dem Getier in Wäldern und Feldern. Das heißt, dass die Tiere, die Wesen, die mit uns auf dieser Erde leben, eben ebenfalls unsere Bundesgenossen sind. Wir sitzen mit ihnen in einer Arche, wie das nur Noah getan hat. Und das erschien mir auch eben als eine Aussage, die durchzudenken und darüber zu schreiben, dieser Tage wichtiger denn je ist.
Nun unterscheidet sich Ihr neues Buch ja auch durch die Überschrift schon und die Aussage, wir sind alle Noah. Sind wir das? Ist das unser Erbe oder wie können wir das betrachten?
Es ist die positivste Beschreibung, würde ich sagen, dessen, was wir sind. Und ich glaube durchaus nicht daran zu sagen, ach, es ist alles so schrecklich, wir können eh nichts ausrichten und die Hände in den Schoß zu legen. Und ich denke, deswegen bin ich auch bei dem Bild von Noah geblieben, der immerhin eine Apokalypse der Menschheit durchlebt in seiner Geschichte und trotzdem die Hoffnung nicht aufgibt, dass es einen Neuanfang bedeuten kann, dass er Menschen und Tiere retten kann und dass die Erde weiter besteht. Er glaubt auch und seinem Mitreisenden daran, dass dieser Regenbogen für das Versprechen steht, dass die Erde nie wieder zerstört wird. Aber dafür muss er eben selbst auch etwas tun. Und das ist die Aufforderung, die eben auch an uns ergeht. Wir sind alle Noah, heißt nicht, wir sind alle Retter, sondern wir sind aufgefordert, Retter zu sein. Aber auch ein Vertrauensausspruch. Wir sind in der Lage, etwas zu tun. Ich höre auch im Zusammenhang mit dem Verein, den einige Freunde, meine Familie und ich schon vor mehreren Jahrzehnten gegründet haben, Brot und Bücher, ab und zu immer wieder, ja, das sind doch alles nur Tropfen auf den heißen Stein, wenn man da hier dieser Schule in der dritten Welt hilft oder jener. Und ich sage dann immer, wir reden hier nicht von Wassertropfen, sondern von Menschen. Wenn du auch nur einen einzigen Menschen helfen kannst, ist das schon viel. Klar, keiner von uns Einzelnen kann ganze Länder retten, aber jeder von uns Einzelnen kann für einige andere Menschen und eben auch für einige Tiere einen großen Unterschied machen. Was wir auf jeden Fall auch tun können und was das Falscheste von allen ist, ist eben zu sagen, mich interessiert das alles nicht, ich lebe so gut, wie es für mich passt und dann ist mir auch alles egal, was nach mir kommt. Nicht umsonst ist ja ein apokrypher Ausspruch, der wahrscheinlich so nicht gefallen ist, aber den man eben dem ancien Regime zwei Generationen vor der Französischen Revolution zuschreibt, nach uns die Sintflut. Après nous la déluge.
Und das ist ja vielleicht auch so die Aussage von denen, die sagen, es geht mich nichts an, ich bin sowieso nicht gläubig, was habe ich mit Noah zu tun? Könnte ja natürlich dann auch in diese Richtung gehen, aber es ist wirklich egoistisch.
Es ist egoistisch und ich glaube auch nicht, dass es davon abhängig ist, welche religiösen Überzeugungen man anhängt oder ob man einer anhängt. Es gibt ja auch Atheisten, die hundertprozentig überzeugte Umweltschützer sind und es gibt Menschen, die sich als tiefgläubige Christen verstehen und überhaupt nicht berufen fühlen, irgendetwas für die Umwelt zu tun.
Zurück nochmal zu Noah. Ich muss dann noch ein bisschen drauf rumreiten.
okay.
Auch diese Zusage durch den Bund, nein, keine Zusage, sondern eine Verpflichtung.
Eine Verpflichtung,
wir sind ja Bündnispartner.
Eine Aufforderung und auch eine Erinnerung. Deswegen denke ich, ist der Regenbogen auch so ein fantastisch geeignetes Symbol, denn es gibt ihn überall. Es gibt ihn auf der ganzen Welt. Man kann in jedem Ländern einen Regenbogen sehen. Nicht immer häufig, denn es wird ja auch immer heißer. In dieser Welt, aber man kann ihn überall sehen und daran erinnert werden.
Sie schreiben ja historische Romane. Welche Rolle spielt da auch das Bibelstudium, also im Laufe der Zeit? Also jetzt nicht gerade zur Gründung Roms, logischerweise, aber so Mittelaltergeschichten, wo ja Kirche, Religion, Glaube noch
absolut
eine ganz andere Rolle gespielt hat.
Es gibt genügend Epochen, die man, glaube ich, auch gar nicht sonst verstehen und richtig beschreiben kann, wenn man sich nicht mit den theologischen Auseinandersetzungen beschäftigt dieser Zeit, weil sonst kann man die Gedankenwelt der Menschen nicht nachempfinden, was sie hauptsächlich beschäftigt hat. Das kann manchmal ganz schön langwierig sein. Bei meinem Roman Die Schatten von La Rochelle habe ich, weil es unter anderem dort auch eben um den Kampf des hugenottischen La Rochelle gegen die royalistisch-katholische Zentralgewalt geht, in einem Abschnitt, was ein wichtiges Thema ist. Also bei diesem Roman habe ich unter anderem jede Menge religiöse Pamphlete und Schriften aus dem frühen 17. Jahrhundert gelesen. Und glauben Sie mir, das ist ganz und gar keine erfreuliche Lektüre und auch nicht eine sehr interessante, aber sie war wirklich wichtig, um eben diesen Hintergrund zu haben, um zu verstehen, was die Figuren meines Romans in ihrer Zeit beschäftigt hat. Das heißt übrigens nicht, dass Sie in dem Roman ganze theologische Abhandlungen wiederfinden werden, aber dass es mir persönlich geholfen hat, mich in die Charaktere einzufühlen.
Ich wundere mich ja sowieso, wenn man Ihre Bücherliste anschaut. Das geht ja tatsächlich von der Gründung Roms bis heute. Und es sind ja immer Stoffe, wo Sie sich als Autorin wirklich reinknien müssen. Mhm. Und da geht es ja, bei Götterdämmerung mussten Sie sich wahrscheinlich mit der Pharmaindustrie, ja, dem ganzen Gentechnik und diese ganzen Geschichten einlesen. Sind Sie da so Vielleserin oder gehen Sie dann gezielt vor?
Ja und nein. Bei Götterdämmerung, weil Sie das jetzt ansprechen, musste ich tatsächlich viel mehr recherchieren als für die meisten, nicht alle, aber für die meisten meiner historischen Romane. Und das hing damit zusammen, dass ich mich bei Götterdämmerung völlig neu reinlesen musste. Bei Götterdämmerung konnte ich andererseits auch erstmals Interviews machen, was bei den vorherigen Romanen nicht der Fall war. Und eine Menge Experten befragen und hatte auch die Möglichkeit, später noch beim Schreiben, wenn ich dann plötzlich noch mal eine überraschende Frage hatte, die mir vorher nicht gekommen ist, weil ich die E-Mail-Adressen ja noch hatte, Rückfragen zu halten und konnte zum Beispiel sagen, wenn das und das passiert, könnte dann auch jenes geschehen und so weiter. Wäre das wissenschaftlich plausibel? Also, aber trotzdem, ich brauchte für Götterdämmerung fast 3 Jahre und für die meisten anderen Romane brauche ich etwa 2. Und dabei gehen immer der größte Teil dieser Zeit geht immer für Recherche drauf. Im Durchschnitt etwa 1,5 Jahre, bei Götterdämmerung, wie gesagt, länger, weil das Medizinische, Naturwissenschaftliche für mich nicht etwas ist, mit dem ich mich normalerweise intensiv befasse, sondern nur über das normale Niveau. Früher hätte ich jetzt gesagt einer Zeitungsleserin, aber heutzutage haben wir natürlich eine Menge weiterer Medien. Aber jedenfalls, ich bin interessiert, aber nicht tief interessiert normalerweise und musste deswegen mir sehr, sehr viel neu anarbeiten. Wohingegen bei den meisten historischen Themen ist es so, dass ich nicht bei jedem Thema die gleichen Kenntnisse habe, aber ich habe bei vielen Themen schon vorher Grundkenntnisse gehabt. Zum Beispiel bei einem Roman wie Venuswurf, der während der frühen römischen Kaiserzeit spielt, ist es so, dass ich mich im alten Rom in der späten Republik und der frühen Kaiserzeit schon vorher recht gut ausgekannt habe. Das heißt nicht, dass ich da nicht mehr recherchieren musste, aber ich wusste zum Beispiel schon genau, welche Bücher besonders gute Schlagwörter für den Alltag zum Beispiel sind. Oder wo ich altrömische Kochrezepte herkriege. Das war dann wieder ganz anders bei meinem Roman Mandukhai, der von einer Mongolenherrscherin handelt, im 15. Jahrhundert lebte die. Und da musste ich auch sehr viel neu arbeiten, weil ich über die mongolische Geschichte im Gegensatz zu der altrömischen herzlich wenig vorher wusste. Also wie gesagt, das ist nicht bei allen historischen Themen der Fall gewesen, aber bei den meisten, weil ich eben wirklich, Geschichte ist eine große Passion von mir. Und das heißt, ich lese auch unabhängig davon, worüber ich selbst schreibe, sehr, sehr viel Historisches und zwar sowohl Sachtexte als auch andere historische Romane.
Gibt es denn irgendwas, was Sie so überhaupt gar nicht interessiert?
Techno-Thriller sind normalerweise nicht meins, wobei ich bei jedem Genre immer sage, man kann immer überrascht werden und es kommt auf die Autorin oder den Autor an. Es ist zum Beispiel so, vor 10, 15 Jahren hätte ich noch gesagt, dass ich mir nicht vorstellen könnte, einen Film mit Fußballthema interessant zu finden. Dann kam Das Wunder von Bern und ich fand den Film wunderbar. Im doppelten Sinn, ja. Ich fand ihn sehr, sehr schön, habe ihn mehr als einmal gesehen, obwohl ich, wie gesagt, weder als Kind noch als Jugendliche noch als junge Frau je was mit Fußball anfangen konnte. Ich schaue heute noch keine Fußballspiele an, wo ich ein bisschen mehr jetzt weiß, aber ich fand den Film trotzdem gut und deswegen sage ich heute immer, es gibt kein Genre, von dem ich mir nicht vorstellen kann, wenn die Erzählerin oder der Erzähler das nur gut genug anfängt, dass mich doch nicht eine Geschichte davon überzeugen kann.
Ich habe irgendwo, fragen Sie mich jetzt nicht, wo das Zitat gefunden, dass Sie Ihren Lebenssinn darin sehen, Geschichten zu schreiben.
Ja, also das kann ich so unterschreiben. Wenn man mich fragen würde, warum, Tanja Kinkel, bist du persönlich auf der Welt, dann würde ich auch sagen, ja, um Geschichten zu schreiben.
Welchen Wert haben denn Geschichten? Also ich persönlich komme immer mehr drauf, dass Geschichten so die wirklich menschlichste und die wichtigste Währung ist, die wir haben.
Sie können ja das auch sehen bei alten Freunden oder langjährigen Ehepaaren, dass die manchmal Unterhaltungen miteinander führen, bei denen man nur die Hälfte als Außenstehender mitbekommt. Und zwar deswegen, weil all diese Menschen eine Vergangenheit haben und sich durch eine kurze Anspielung auf ein gemeinsames Erleben beziehen können, was sie sofort dekodieren können, aber was für uns Außenstehende natürlich unverständlich nicht ist, weil wir diese Geschichten nicht geteilt haben. Und das gilt übrigens durchaus auch für erfundene Geschichten, für Romane, für Filme. Wenn man selbst das gleiche Buch gelesen hat, hat man zum Beispiel schon mal ein Gesprächsthema und kann darüber diskutieren. Und es ist gleichzeitig auch die Überzeugung, das, was ich selbst an dieser Geschichte so bewegend und interessant finde, interessiert auch andere Menschen. Ich kann andere Menschen damit erreichen. Das sage ich mir als Schreibende. Und ich glaube dann auch, dass diese Geschichte bleiben wird. Wenn man ein Buch, und das da sage ich nicht nur für mich, sondern ich kenne ja genügend Kolleginnen und Kollegen, wenn man ein Buch schreibt, dann hofft man und wünscht sich und glaubt daran, dass dieses Buch eben nicht nur ein, zwei Jahre da ist und ein paar Leser findet, sondern noch viele Jahre später. Und deswegen finde ich es auch immer sehr schön, wenn ich auch heute noch eben von Leuten höre, die vielleicht gerade erst nicht das neuest veröffentlichte von mir gelesen haben, sondern eine meiner frühen Romane und das trotzdem als etwas finden, was zu ihnen spricht.
Haben Sie so im Blick, wie Sie sich verändert haben im Laufe der Zeit? Sie schreiben ja schon sehr, sehr lange.
Das ist richtig. Über 30 Jahre jetzt.
Und als Jugendliche schon. Und also.
Es ist immer sehr, sehr schwer, sich selbst auch nur einigermaßen objektiv zu sehen. Ich denke, ich kann die frühesten Romane heute objektiver sehen, als ich sie damals sehen konnte, ganz einfach, weil sie zeitlich viel mehr zurücklegen. Aber ganz objektiv nie. Ich denke, ich habe inzwischen einen besseren Sinn für Kontext entwickelt. Das heißt nicht, dass ich die Romane umschreiben möchte, aber zum Beispiel mein allererster Roman ist gleichzeitig, denke ich, auch mein romantischster. Der heißt Wahnsinn, der das Herz zerfrisst und handelt von dem englischen Dichter Lord Byron und seiner Schwester Augusta. Und er ist sehr, sehr auf die Liebesgeschichte zentriert, weil es das war, was ich mit 19 Jahren schreiben wollte. Und die verschiedenen anderen Aspekte, die man auch mit der Geschichte von Byron verweben könnte, zum Beispiel eben den griechischen Freiheitskampf, in dem er dann gestorben ist, oder die ersten großen Unruhen wegen der Industrialisierung in England, über die er seine Jungfernrede im Parlament gehalten hat, die kommen dann immer nur in wenigen Absätzen vor.
War Ihnen aber dann auch nicht so wichtig?
Das war mir damals mit 19 einfach noch nicht so wichtig. Wenn ich den gleichen Roman heute schreiben würde, dann würde ich sehr viel mehr auch über diese Aspekte reinbringen. Das heißt nicht, dass ein heutiger Roman unbedingt besser wäre, er wäre nur anders, weil ich selbst auch ein paar andere Interessen dazu gewonnen habe.
Sie sind ja auch parallel und auch schon sehr lange engagiert. Sie haben es ganz am Anfang schon erwähnt. Rot und Bücher heißt der Verein.
Genau.
Heißt es, wenn Sie Bildung vermitteln möchten, auch in Länder des globalen Südens, dass sie befähigen möchten, dass man den Zugang zur Literatur,
wie auch Fall, immer. Auf jeden Fall einfach Bildung. Denn schauen Sie, es ist ja zweierlei notwendig, denke ich, wenn du in eine Situation der sozialen Benachteiligung reingeboren wirst. Und zwar einmal natürlich erstmal, dass du deine Kindheit überhaupt überlebst. Hungersnöte sind kein Aspekt der Geschichte, sondern sind hier und heute im 21. Jahrhundert da. Also darauf bezieht sich der Brotteil des Vereinstitels. Aber eben auch, dass du genügend Ausbildung bekommst, um dein Leben später gestalten zu können. Ohne Ausbildung, ohne Bildung geht das nicht.
Und wenn man sowas so lange macht schon, also mit der Nachhaltigkeit, kann man dann auch irgendwann mal sehen, was für Auswirkungen das hat. Also dass die jungen Menschen, die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, dass aus denen Lehrer werden, dass die auch Bildung weitertragen, ist es auch sowas, was
da auf jeden Fall,
so
wie gesagt, wir machen das auch jetzt eben schon gut 3 Jahrzehnte und das heißt, wir können die langfristigen Folgen sehen und zwar nicht nur bei den Schulen in der dritten Welt, sondern wir haben ja auch innerhalb von Deutschland eine Institution, die wir unterstützen und zwar das Erich-Kästner Kinderdorf, was auch schon ein paar Jahrzehnte lang besteht und wo Kinder, die an Seele und Körper misshandelt worden sind, eine neue Heimat gefunden haben. Und bei diesen Kindern ist es auch natürlich inzwischen so, dass sie nicht nur längst erwachsen sind, sondern viele von ihnen tatsächlich eigene Familien gegründet haben. Und das sind Kinder gewesen, denen wirklich das Schlimmste passiert ist. Und wenn die den Mut haben, eine eigene Familie zu gründen und zum Beispiel eben zu Weihnachten zum Kästnerdorf zurückzukommen, weil das für sie ihre wahre Familie ist, dann ist das ein überwältigender Beweis, dass es eben möglich gewesen ist, diesen Kindern, die jetzt erwachsen oder vielleicht schon im mittleren Alter sind, helfen zu können.
Woher kommt denn der Impuls, helfen zu wollen bei Ihnen?
Der hat mehrere Wurzeln. Zum einen sicher darin, dass ich das große Glück habe, Eltern zu besitzen, die selbst ein sehr weit entwickeltes soziales Gewissen haben. Und die haben mir die Überzeugung vermittelt, wenn man selbst, und das war bei mir der Fall, das Glück hat, eine Kindheit gehabt zu haben, wo ich niemals fürchten musste, entweder meine Eltern zu verlieren oder jemals an Armut zu leiden oder auf einmal nicht mehr mit der Schule weitermachen zu können. Umgekehrt, ich musste mich auch nicht fürchten, dass meine Lehrer mich erprügeln könnten oder so. Also wenn man so viel Glück hat und dann auch noch sich das Studium und den Beruf aussuchen konnte, dann ist das gleichzeitig auch eine Verpflichtung, die Augen aufzusparen und die Menschen zu sehen, die kein solches Glück hatten und sich zu fragen, okay, gibt es da was ich tun kann? Ein weiterer Grund ist, dass ich mich zwar als kritische, aber doch als überzeugte Christin sehe. Und für mich ist eine der wichtigsten Stellen im Neuen Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, darin bestehen das Gesetz und die Propheten. Diese unerhörte Forderung der Nächstenliebe ist es, was den Kern des Christentums für mich ausmacht. Desgleichen auch, und ich sage nicht, dass ich das je richtig beherrscht hätte, die Feindesliebe. Was ein weiterer der großen Unterschiede ist, denke ich, auch zwischen dem Christentum und vielen anderen Religionen, nicht allen, aber vielen. Und ich kämpfe sehr damit, denn es ist nicht so, dass ich Leute habe, mit denen ich in Blutfehde liege, im historischen Sinn. Aber es gibt natürlich Menschen, die ich nicht besonders mag. Und wenn ich mir da vorstelle, auf die zuzugehen, schwer, sehr, sehr schwer. Aber das ist es auch, was eine Ethik ausmacht, die man für sich als die richtige empfindet, denke ich.
Dass man zumindest mal drüber nachdenkt.
Genau, dass man nicht nur Grundsätze hat, wenn es leicht ist, sondern dass man versucht, auch Grundsätze zu haben, wenn es schwer ist.
Das ist schon fast ein Schlusswort. Grundsätze haben, auch wenn es schwer ist, ist natürlich eine Aufgabe, an der man sein ganzes Leben lang
arbeiten kann. Auf jeden Fall, die hat man niemals abgeschlossen. Es ist ja auch nicht so, dass der Versuch, ein ethisches Selbst zu gewinnen, je abgeschlossen ist. Und dass man je sagen kann, okay, das und das habe ich richtig gemacht, ich bin jetzt ein guter Mensch, toll, ich brauche mich für den Rest meines Lebens nicht mehr anstrengen. Es ist immer wieder eine Herausforderung.
Sie sind gerade wir kommen auch in Richtung Schluss, Sie sind gerade in Richtung Redaktionsschluss Ihres nächsten Romans. Dürfen Sie verraten, in welcher Epoche der jetzt gerade so sich bewegt?
Also ich kann Ihnen das Jahr nennen, aber mehr kann ich wirklich nicht.
Das Jahr, bin mal gespannt.
1848.
Deutsche Revolution.
Nicht nur die Deutsche, aber ja.
Aber ja, also so irgendwie in dem Zeit. Aha, spannend. Dann bin ich schon sehr gespannt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und viel Erfolg weiter beim Schreiben. Vielen Dank, Frau
Kinkel.
Danke
Ihnen.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.